Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 17. März 2025. Weltwoche Daily, das ist der reichweitenstärkste und größte Polit-Podcast der Schweiz. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Zitat: Silber ist günstig bewertet, darum werde ich mehr davon kaufen. Zitat Ende. Dies sagte kürzlich der Kultinvestor Jim Rogers, der Mann, der sich mit 37 Jahren bereits zur Ruhe setzte, weil er so viel Geld verdient hatte. Fakt ist, während der Goldpreis von Rekord zu Rekord jagt, liegt der Silberpreis weit unter seinem letzten Hoch. Dabei wächst der Silberhunger weltweit. Schon 70% des Silbers gehen in die Industrie. Dieses Jahr dürfte die Silbernachfrage zum 7. Mal in Folge das Angebot übersteigen. Denn in jedem Solarpanel, in jedem Elektroauto und in jedem Handy steckt Silber. Wie kann man vom Potenzial von Silber profitieren? Mit einem S-Deposito der BB Wertmetall. Damit können Sie flexibel in Silbergranulate investieren, in den Grundrohstoff für alle Silberprodukte. Das S-Deposito ist einzigartig. Für jeden Euro, den Sie einzahlen, erwerben Sie Silber. Dabei bleiben Sie so flexibel wie mit einem Depot. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber in Ihrem Namen in einem Zollfreilager in der Schweiz. Sicher und versichert. Mehr Informationen zum S-Deposito finden Sie auf silber-deposito.ch. silber-deposito.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Deutschland, die Bundesrepublik, versinkt im Politsumpf, in der politischen Finsternis. Aber es gibt Lichtblicke, meine Damen und Herren, denn das, was jetzt passiert da in Berlin, was sich am helllichten Tage gewissermaßen abspielt, davon bin ich überzeugt, das wird sehr, sehr vielen Deutschen die Augen öffnen und sie werden etwas realisieren, dass nämlich diese Klasspolitik, diese politische Klasse sich auf Kosten der Bürger selber verwirklicht. Das ist eine Abzockervereinigung, das ist ein Abzockerverein, den sie in der Politik haben. Und jetzt kommt es immer deutlicher ans Licht. Nicht die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, nicht die Interessen des Landes stehen im Vordergrund, sondern einzig und allein die Machtinteressen der Politiker. Und als Verkörperung, ich hätte nicht gedacht, dass es in dieser krassen Form sich bereits nach kürzester Zeit zur Kenntlichkeit entstellt. Als Verkörperung dieses Ungeists zeigt sich jetzt, ja eben, entstellt sich zur Kenntlichkeit dieser Friedrich Merz, der CDU-Chef, der ja angekündigt hat, den Bruch zu machen mit der Ära Merkel. Aber wenn man etwas als kennzeichnendes Merkmal dieser Kanzlerschaft bezeichnen oder festmachen möchte, was Angela Merkel angeht, dann ist es doch ihr unbedingter Machtwille, alles zu tun, um an der Macht zu bleiben, auch das eigene Programm, so sie denn eines hatte, die eigenen Überzeugungen, so sie denn Überzeugungen hatte, mir nichts, dir nichts über Bord zu werfen. Aber das übertrumpft jetzt der Friedrich Merz noch bereits vor Amtsantritt. Und das sind Vorgänge, die in ihrer Erschütterungskraft meines Erachtens nicht unterschätzt werden dürfen. Und ich glaube, hier entzaubert sich wirklich eine Klasspolitik, ein Parlament, ein politischer Mainstream, die demokratische Mitte, wie sie sich lobt. Und ich bin also sehr, sehr gespannt und neugierig, wie sich das dann in Zukunft auswirken wird, auch in den Wahlen. So kann man es einfach nicht machen. Die Zerstörung der CDU durch Friedrich Merz, so hat das mein geschätzter Kollege Alexander Kissler auf News ausgedrückt, Kissler Kompakt, seine Sendung dazu, 5 Minuten, brillant auf den Punkt gebracht, seine Analyse dieser Kernschmelze des Friedrich Merz. Und es stimmt, er reißt dann natürlich die CDU-CSU mit sich in einen Abgrund. Vor allem aber ist das ein Symptom für eine machtverkommene Klasspolitik. Ja, das ist eben die Politik. Die Politiker tun alles für sich selbst, aber viel zu wenig bis nichts für das Land, für die Bürger. Und das kommt jetzt einfach unübersehbar aufs Tapet. Und das ist die gute Nachricht, so schlecht sie sich natürlich auch im unmittelbaren Auswirkungsbereich da wird geltend machen. Aber Sie kennen diese Sendung. Wir möchten uns hier nicht in den Zynismus hineinflüchten. Es ist immer wichtig, hier die nüchterne Distanz zu wahren. Und so schlimm sich das alles anfühlt und so schlimm es sich auch entsprechend in den Konsequenzen auswirken wird, es ist eben doch eine Enthüllung. Ja, es kommt jetzt zum Vorschein. Man kann es nicht mehr wegleugnen. Und das wird eine Diskussion auslösen, löst es ja jetzt schon aus, über die Glaubwürdigkeit der Politik, über die Glaubwürdigkeit dieser Klasspolitik. Und damit zertrümmert natürlich der Friedrich Merz auch seine Brandmauern. Dieses ganze moralisierende Getue, das fällt ja jetzt in sich zusammen. Was soll dieses Gutmenschengetue, was soll dieses Demokratiegerede, was soll diese ganze Aufplusterung, wenn man doch sieht, wenn man doch nicht mehr übersehen kann, dass hier die, die das tun, das Gegenteil von dem machen, was sie sonst immer gepredigt haben. Und das ist die heilsame Krise, das ist sozusagen die kathartische Wirkung jetzt dieser Vorgänge. In der nächsten Woche wird ja dann die entsprechende Abstimmung stattfinden. Ich glaube, am 18. März ist es dann soweit, wobei es braucht noch einen Entscheid des Bundesrats, also der Länderkammer. Und da richten sich jetzt die Blicke auf den Hubert Aiwanger von der CSU. Wird er von den Freien Wählern mit der CSU zusammen, entschuldigen Sie, wird der Hubert Aiwanger die Kraft haben, seinen mutmaßlichen Überzeugungen entsprechend zu handeln und dieses Schuldenpaket da, dieses Schuldenhimalaya zu versenken, oder wird er auch der Macht zuliebe gute Miene zu bösem Spiel machen? Das wird man sehen. Und ich kann Ihnen sagen, Politiker, die da mitmachen, die werden abgestraft werden bei den nächsten Wahlen. Und auch der Friedrich Merz wird es merken. Er kann gar nicht so viel Erfolg haben, wie er haben möchte, um das vergessen zu machen, was jetzt sich da einbrennt, geradezu ins kollektive Bewusstsein der Deutschen, all jener Deutschen, die ein Bewusstsein für die Demokratie wachgehalten haben. Und das ist ein Demokratisierungsschub, den das auslösen wird. Also ich bekomme so viele Zuschriften, vielen herzlichen Dank aus der Bundesrepublik von Leuten, die mir schreiben, das sei unfassbar und ihr Schweizer, passt einfach auf, dass ihr euch nicht in diesen antidemokratischen EU-Sumpf hineinbegebt. Schaut mal, was da aus Deutschland geworden ist. Also dies sind erschütternde Aussagen, aber es sind eben Aussagen, die auch dokumentieren, wie wach das demokratische Bewusstsein sehr, sehr vieler Deutsche, der deutschen Bevölkerung ist. Und das entlarvt natürlich auch wieder diese hohle Pose in Berlin, wo sie sich ja bequemerweise immer wieder aufspielen als Gralshüter der Demokratie und es wagen dann mit dem Zeigefinger auf angebliche Demokratiefeinde im eigenen Land hinzuweisen. Also ich glaube, die größten Demokratiefeinde, die sitzen jetzt mittendrin, aber man kann das nicht mehr länger vertuschen, man kann das nicht mehr länger verschweigen. Politik mit der Kettensäge. Stefan Lambi über die Sehnsucht nach Populisten wie Donald Trump. Der Dokumentarfilmer Stefan Lambi schildert im Podcast, ich habe mir das rauskopiert, Frankfurter Allgemeine Zeitung, warum Demagogen auch in den USA und Deutschland so erfolgreich sind. Und er erklärt, wie man mit Feinden der Demokratie im Gespräch bleiben sollte. Meine Damen und Herren, Feinde der Demokratie, das ist auch so ein Gaunerwort in der aktuellen Auseinandersetzung. Jeder, der Feinde der Demokratie sagt, ist vermutlich selber einer oder hat nicht begriffen, was Demokratie heißt. Und Demagogie ist ein großes Thema. Ich bin auch gegen Demagogie, gegen dieses politische Schlangenölverkäufertum. Aber es gibt eben auch eine Demagogie der Mitte, eine salonfähige Demagogie der Mitte. Und von dieser Demagogie haben sie viel zu viel in der Bundesrepublik, aber nicht nur dort, auch in der Schweiz haben wir diese salonfähige Demagogie der Gutmenschen, die da wohlklingend ganze Millionenschaften der Wähler einfach ausquartieren aus der Demokratie, die sich eben aufspielen, sich moralisierend selber inszenieren, nicht weil es ihnen ums Gute oder um die Moral ginge, sondern weil sie andere Zwecke, andere Interessen verfolgen. Staatsziel Klimaneutralität mitnichten. Das ist ja auch noch so ein Hammer, den wir letzte Woche gesehen haben. Der Ausverkauf der CDU durch Friedrich Merz, da Hunderte von Milliarden zugunsten der Linken und dann noch nachgeschoben 50 Milliarden oder sind es schon 100 Milliarden für die Grünen. Das sind unfassbare Beträge, diese Milliardenjongliererei. Und dann haben sie ja das Thema Klimaneutralität, die Forderung nach Klimaneutralität bis 2045, die wollen sie ja auch noch ins Grundgesetz hineinschreiben. Und jetzt bemühen sich da CDUler, wie zum Beispiel der Philipp Amthor in einem Aufsatz in der Tageszeitung Die Welt, die versuchen das jetzt Ganze zu zerreden. Nein, nein, das hat überhaupt keine verpflichtende Wirkung, wenn wir das da ins Grundgesetz schreiben. Macht euch keine Angst, macht euch keine Sorgen, habt keine Angst. Merken Sie etwas? Diese Demokratieverteidiger, die eigentlich Demokratieverächter sind, die nehmen ihre eigene Politik nicht ernst. Zuerst schreiben sie es in die Verfassung, ins Grundgesetz hinein und dann wird das Ganze wieder relativiert. Nein, nein, das bedeutet das Gegenteil. Und da merken sie den Unernst, die tiefe Unseriosität dieser Glaspolitik. Aber eben auch hier immer wieder zu betonen, es ist jetzt so deutlich, man kann es gar nicht mehr länger übersehen. Dann ein toller Aufsatz von Harald Martenstein, der ja auch in der Weltwoche regelmäßig schreibt, hochgeschätzt, letztlich ist alles Infrastruktur, auch die Omas gegen rechts. Was die bockigen Wähler wollen, passt Union und SPD bei ihrem gigantischen Schuldenplan nicht in den Kram, aber kein Problem, geht ja auch alles mit dem alten Bundestag. Harald Martenstein bringt das mit der ihm eigenen Heiterkeit, in der sich nur Spurenelemente von Bitterkeit hineinmischen, der bringt das so wunderbar auf den Punkt. Und er hat natürlich recht. Diese Infrastruktur, das sind eben auch diese Kampfinstrumente gegen die Meinungsäußerungsfreiheit. Da kommen zum Beispiel die Omas gegen rechts oder diese Demonstranten, die wir da in Niedersachsen, glaube ich, war es, oder in Nordrhein-Westfalen gesehen haben, ich glaube eher in Niedersachsen oder was Schleswig-Holstein, in einem dieser Bundesländer, da sind ja Gruppen, Antifa-Gruppen vor Häuser gestanden, völkische Siedler, müssen Sie sich das einmal vor Augen halten. Gruppen, Radikalinskis, Aktivisten, Linksextreme, staatlich finanziert, sind vor Häuser hingestanden, haben die sogar angeschrieben, markiert, ich meine, wie in den schlimmsten Zeiten der deutschen Geschichte, haben sich da vorne hingestellt und gesagt, das seien völkische Siedler, das sind Häuser von Leuten, die nicht in der Stadt leben wollen, die wohnen ganz normalen Einfamilienhäusern an einem Waldrand oder in einer ländlichen Gegend leben, die vermutlich nicht so links sind wie diese Linksextremen, also sind sie völkische Siedler, das Ganze wird vom Staat finanziert und das ist natürlich in diesen gigantischen Infrastrukturpaketen auch drin. Da kaufen sie sich sozusagen die Demokratiezertrümmerung gleich mit, denn die Meinungsäußerungsfreiheit ist eine Grundlage der Demokratie. Und wenn ich jetzt sehe, wie CDU-Ministerpräsidenten, auch das Portal News hat das aufgedeckt, großartig, wie die jetzt mit den Linken zusammen auch Meldestellen schaffen wollen, Denunziationsstellen, Blockwartstellen, die auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze Meinungsäußerungen verfolgen, bekämpfen sollen, dann kann es ihnen kalt den Rücken runterlaufen. Aber sie haben in Deutschland, auch hier wieder der Lichtblick, sie haben mittlerweile eine Publizistik, wenn auch nicht im Mainstream, eine Publizistik, die solche Missstände aufgreift. Und das gab es ja früher auch schon, diese Unterdrückung, diesen Konformismus, dieses Anschwärzen von allem, was nicht zum Comilfo gehört, zum Schüstmilieu. Aber damals hat man das einfach weggenickt oder gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Jetzt ist das auch bei solchen eben neuen Portalen, neuen Medien, neuen journalistischen, sehr gut gemachten journalistischen Portalen wie eben diesem News, ist das nicht mehr länger unter dem Radar. Dann eine gute Nachricht, eine uneingeschränkt gute Nachricht. NATO entschärft einen der Gründe für Russlands Sonderoperation. Die Frage des Beitritts der Ukraine zur NATO ist nicht mehr relevant, erklärte NATO-Generalsekretär Mark Rutte nach einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump. Experten sehen darin ein Signal, dass Russland ein zentrales Ziel seiner militärischen Sonderoperation erreicht, wie da jetzt auch internationale Medien melden. Hochinteressant hier, also Mark Rutte, der neue NATO-Chef, der die Balance zu halten versucht, eben nicht so einseitig wie sein Vorgänger, da nur an der Seite der Ukraine und dann eben auch potenziell gegen die Amerikaner, sowieso gegen Putin. Der Mark Rutte, der Holländer, der scheint das intelligenter aufzugleisen und vor allem packt er hier ein Thema, gewissermaßen einen Stier bei den Hörnern, der eben für diesen Krieg und das Verständnis dieses Kriegs ganz zentral ist, eine Kriegsursache, eben die NATO-Erweiterung auf das ukrainische Territorium, denn die Ukraine ist faktisch ja spätestens seit den Abkommen von Minsk 2015, wo man die Russen erklärtermaßen über den Tisch gezogen hat, ist die Ukraine faktisch zum NATO-Mitglied geworden. Und das ist ja aus russischer Sicht der zentrale Kriegsgrund. Und wenn jetzt die Amerikaner hier zusammen mit der NATO einen Konsens finden, wächst natürlich automatisch auch der Druck auf Putin. Falls er andere Ziele hätte, falls er die Ziele hätte, die man ihm aus Brüssel immer unterstellt, er sei da ein verrückter imperialistischer Landeroberer, ja, dann würde das jetzt ans Licht kommen, wenn sich allerdings Putin darauf einlässt und sagt, doch, das ist für uns das entscheidende Thema, dann widerlegt das natürlich das ganze Kriegsnarrativ, das jetzt auch diese Schuldenpanik in Deutschland zugrunde liegt. Und das ist vielleicht das noch nicht so stark in Deutschland diskutierte Thema im Zusammenhang mit dieser Schuldenmacherei, mit diesen Milliardenbergen, die da verschoben werden sollen von Friedrich Merz. Diese beruhen eben, diese ganze Politik der Kopflosigkeit, der Orientierungslosigkeit, diese Politik beruht nach meinem Verständnis, aber sagen wir es mal objektiv, unter Umständen auf einer fürchterlichen Fehlinterpretation der ganzen internationalen Lage. Das heißt, man macht, wie schon damals beim Kernkraftausstieg, sozusagen Fukushima liegt ja auch in Deutschland, so ein Unsinn, hat man sich aufhetzen lassen, um die Kernkraftwerke dann überstürzt abzustellen. Diese Emotionalität, diese Hühnerhaufenpolitik, die haben wir doch jetzt auch auf der internationalen Stufe. Und Brüssel und Berlin und all diese Hauptstädte, das sind Epizentren der Nervosität, der politischen Nervenlosigkeit, der politischen Nervenschwäche. Das sind Führungsdefizite gewaltiger Art, die sie sehen. Und weil die eben so schwach sind, müssen sie auch die Demokratie unterdrücken, müssen sie die Meinungsäußerungsfreiheit unterdrücken, weil sie sich gar nicht in der Lage sehen, zu argumentieren. Sie können es nicht. Das sind sozusagen Autokratien aus Unfähigkeit. Das ist ein Despotismus der Unfähigkeit, der sich da unter der Tarnfarbe, unter dem Deckmantel der Demokratie ausbreitet. Eine gefährliche Situation, aber eben, sie wird von immer mehr Leuten durchschaut und es ist unmöglich, gegen die Bevölkerung diese Politik durchzuziehen. Früher oder später gibt das einen Backlash, schlägt die Demokratie zurück und werden dann entsprechende Korrekturen gemacht werden. Übrigens auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich meine, wenn Donald Trump seine hochfliegenden Ziele nicht erreicht, wenn die Amerikaner das Gefühl haben, das ist einfach nur ein Schwätzer, der bringt gar nichts, ja, dann werden sie schon in 2 Jahren bei den Kongresswahlen sehen, dass da Gegensteuer gegeben wird. Also die Demokratie kann man durchaus den Bürgern überlassen. Und wenn sich die Politiker da allzu sehr als Gralshüter der Demokratie betätigen, dann müssen sie misstrauisch werden, denn die reden von Demokratie, aber sie meinen vor allem ihre eigenen Interessen. Und Demokratie ist immer dann, wenn es den Interessen der Politiker dient. Aber das ist keine Demokratie, sondern das ist schon eine heimliche Despotie. Viktor Orban: Ungarn will starken Nationalstaat und EU ohne Ukraine. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban stellt im Namen des ungarischen Volkes mehrere Forderungen an die Europäische Union. Wir fordern ein Europa der Nationen, schreibt er auf X. Man wolle Frieden in Europa und eine Gemeinschaft, aber ohne die Ukraine. Diese Nachrichten lesen Sie kaum im deutschen Medienmainstream. Auch diese NATO-Entschärfung, durch den NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Das kommt bei Ihnen in den Schlagzeilen kaum vor. Ich habe es auf jeden Fall nicht entdeckt. Wie ich lernte, die Bombe zu lieben, Polens noch Präsident Duda, man rechnet mit seiner Abwahl in den nächsten Monaten. Allerdings schätze ich den polnischen Präsidenten. Ich habe ihn bei verschiedenen Gelegenheiten kennengelernt. Polen hat natürlich auch eine eigene historische Erfahrung, die es zu respektieren gilt, vis-à-vis von Russland. Und deshalb würde ich niemals die polnische Position hier kritisieren aus polnischer Sicht. Die ist richtig, aber die polnische Sicht ist eben nicht verbindlich für alle anderen. Und die Polen haben manchmal vielleicht etwas die Tendenz, ihre Sicht, aber das haben wir ja auch, das haben alle, ihre Sicht für die einzig und allein gültige zu erklären. Duda will US-Atomwaffen in Polen. Mit Polen gibt es geradezu keine tiefen Mysterien zu enthüllen. Die gesamte Staatsräson fußt auf pure Furcht vor Moskau. Das stimmt, aber die Russen haben natürlich den Polen auch sehr viel Munition geliefert. In der Geschichte allerdings, das ist die große Ironie, oder man könnte von einer Tragödie sprechen, 2008, glaube ich, oder 2010, bitte behaften Sie mich jetzt nicht genau aufs Jahr, ich glaube, es ist 2008 gewesen, hat der russische, ich glaube, damals war er Ministerpräsident, Putin, der da ja mit diesem Wahlmanöver sich abgewechselt hat mit Medvedev von der Staatsspitze, der hat zusammen mit dem damaligen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk, der ja jetzt wieder am Ruder ist, hat er eine gemeinsame Gedenkveranstaltung im Wald von Katyn gemacht, wo die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg Tausende von polnischen Offizieren abgeschlachtet hat. Und das war ein bemerkenswerter Akt der Verständigung, der dann leider überschattet wurde, vielleicht war es doch 2010, von diesem Flugzeugabsturz in Smolensk, wo der Bruder von Kaczynski, diese beiden Kaczynski-Brüder, die auf der konservativen Seite in Polen den Ton angeben, wo der ums Leben gekommen ist. Und das hat dann natürlich die ganzen Beziehungen wieder vergiftet. Die Verschwörungstheorien, es seien die Russen gewesen, die diesen Flieger zum Absturz gebracht hätten, was allerdings nach den Gutachten, die wir heute kennen, widerlegt ist. Aber das hat keine Rolle gespielt damals. Und das ist auch die Tragödie, denn Putin, wenn man versucht, sich objektiv mit diesem Präsidenten auseinanderzusetzen, dann gibt es eben auch diese Facetten, dann gibt es eben auch diese Themen, die man hier überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen will. Es war Putin, der mit Tusk zusammen im Wald von Katyn eine gemeinsame Gedenkveranstaltung durchgeführt hat, eben angesichts der Verbrechen der Roten Armee. Natürlich sind die Russen nicht wie die Deutschen, vor allem also die russische Staatsführung, das sind nicht Politiker, die permanent Vergangenheitsbewältigung machen. Da haben sie Defizite, vielleicht aus Sicht jetzt von uns Schweizern oder von den Deutschen, aber das muss erst recht vor dem Hintergrund dann gewürdigt werden, dass ein Putin sich tatsächlich international hier zumindest zur Verfügung stellt, um so eine Gedenkveranstaltung zu machen. Das widerspricht eben dieser allzu einseitigen Propaganda, die wir sehen. Großkundgebung in Belgrad. Die serbische Protestbewegung verstärkt den Druck. Präsident Vucic wirkt zunehmend hilflos. Am Wochenende sind sehr, sehr viele Serben auf die Straße gegangen, um gegen ihren Präsidenten zu demonstrieren. Das erfährt und bekommt nun ungeteilten Applaus in unseren, in ihren Medien. Und ich wundere mich hier immer über diesen Jubel der Zeitungen, über solche Proteste gegen demokratisch gewählte Staatsoberhäupter. Ich meine, das ist ein Protest der Straße. Stellen Sie sich vor, wenn jetzt eine rechte Volksbewegung so etwas machen würde. Was war damals in den Vereinigten Staaten los, als man für Donald Trump demonstrierte in Washington? Da hieß es Staatsstreich, versuchter Putsch und so weiter. Es wurde mit höchster kritischer Alarmbereitschaft hier eingeordnet. Aber wenn es eben gegen einen geht, der den Medien nicht passt, wie zum Beispiel den serbischen Präsidenten, dann kommen bemerkenswerte, skurrile und auch etwas beängstigende Sympathien für diese Protestler durch. Natürlich, in Demokratien kann es immer solche Proteste geben und man muss als Staatsoberhaupt mit dem auch umgehen können. Aber am Ende des Tages haben wir in Serbien einen gewählten Präsidenten. Und auch wenn da Zehntausende oder noch viel, viel mehr auf die Straße gehen, dann ist das nur ein Bruchteil von dem, die den gewählt haben. Also das ist nicht Demokratie, wenn da Demonstrationen stattfinden Und diese Demokratie der Straße, diese Demagogie der Straße, könnte man auch sagen, das ist nicht das Leitmaß einer demokratischen Staatsverfassung. Und eben, schauen Sie nur, überlegen Sie sich nur, was los wäre, wenn hier eine rechte Bewegung sich entsprechend betätigen würde. Fürchterlich, dann in Deutschland, also was haben wir da für Zustände? Frau in Gera mit Benzin übergossen und angezündet. Bei Redaktionsschluss sind da noch keine weiteren Fakten und Motive bekannt. Europa läuft Gefahr, zivilisatorischen Selbstmord zu begehen, sagt Amerikas Vizepräsident J.D. Vance. Ja, man habe durch die Masseneinwanderung einen zivilisatorischen Selbstmord am Laufen in Europa, was er sehr bedauere, und man bekämpfe auch die Meinungsäußerungsfreiheit, man bekämpfe Kritiker, die sich gegen diese suizidale Politik stemmen. Dies die Aussagen des amerikanischen Vizepräsidenten auf Fox TV. Der Goldpreis knackt erstmals die Marke von $3,000. Das ist natürlich ein Misstrauensindikator gegenüber der Geldpolitik und der Politik insgesamt, dieser Glaspolitik international. Das ist ja eine internationale Überflieger-Elite oder Scheinelite, die da alle mehr oder weniger das Gleiche machen. Und dagegen regt sich jetzt eben auch Protest, natürlich an den Wahlurnen, in denen Parteien gewählt werden, die mehr nationale Selbstbestimmung wollen, weil eben der Nationalstaat auch der einzige funktionierende Rahmen von Rechtsstaat und Demokratie ist. Und diese Überflieger-internationalistische Politik ist eben eine Gefahr für die Demokratie. Und das sehen Sie jetzt in Deutschland, wo der Internationalist Merz alles über den Haufen wirft, was er im Wahlkampf versprochen hat, und auch die Demokratie ignoriert, den Wählerwillen hier in den Wind schlägt. Familienministerin Deutschland, 11.300 Euro monatlich für Job in Paris. Grünenministerin Paus schafft 2 Stellen für Vertraute. Kurz vor Ende ihrer Amtszeit versorgt Familienministerin Lisa Paus nochmal Mitarbeiter mit Jobs. Ihr Unterabteilungsleiter soll auf einem eigens geschaffenen Stellenprofil da versorgt werden. Das sind auch Fakten, die jetzt ans Licht kommen, die nicht mehr unterdrückt werden. Also Sie sehen, die Klasspolitik der Selbstversorger, die schauen einfach, dass sie möglichst abzocken können. Der Mensch ist Jäger und Sammler. Man darf da nicht moralisieren. Jeder schaut für sich, dass er das Maximum rausholen kann. Das machen auch die Politiker. Und wenn ich so eine Meldung bringe, ist das ein Aufruf an die Wähler. Ihr müsst halt euren Politikern genauer auf die Finger schauen. Es liegt an uns, ob die Werte des Westens weiter für uns gelten werden. Das sagt in einem Interview mit der Welt der deutsche Historiker, der Staatshistoriker, könnte man sagen, der Establishment-Historiker Heinrich August Winkler. Man müsste mal eine Sendung darüber machen, wie der Begriff Westen zum Popanz aufgeblasen wird, zum Gaunerwort, der Westen sozusagen als diese strahlende Ritterrüstung, in der man da einherklappert, um alle anderen zu beeindrucken. Das ist Imponiergerede. Und wenn wir die westlichen Werte ernst nehmen würden, diese viel besungenen, dann würden wir uns in der Ukraine für Diplomatie einsetzen, wir würden uns in der Ukraine für Demokratie einsetzen, wir würden uns in Rumänien für die Demokratie einsetzen. Aber vor allem würde sich Heinrich August Winkler für die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland einsetzen, und er würde gegen die Brandmauer argumentieren, er würde gegen diese Schuldenpanik argumentieren und er würde auch gegen diese schummrigen Manöver protestieren, die jetzt von der CDU veranstaltet werden, dass man mit einem bereits abgewählten Parlament nochmals so eine Schuldenorgie durchzieht, einfach weil man weiß, mit dem neuen vom Wähler gewollten Parlament käme man damals nie durch. Das ist eine flagrante Missachtung des Volkswillens, das ist das Gegenteil der Demokratie. Und wenn man sich über den Westen angeblich derartige Sorgen macht, ja, dann müsste man sich zuerst mit dem beschäftigen und nicht mit dem Westen als Imponierpopanz zur Selbstprofilierung in moralisierender Hinsicht. Noch ein Blick nach Österreich, Gefängnisse oder Freiheit, Schicksalstage für Grasser. Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser könnte 8 Jahre ins Gefängnis gehen müssen. Das ist für mich eine Hexenjagd, was da passiert. Ich habe von vielen Sachverständigen auch in diesem Verfahren schon gehört, dass sich Grasser auch nicht sehr geschickt verhalten habe in seinem letzten Plädoyer vor einigen Jahren. Aber dass jemand, der in der Politik war, so lange, über Jahre hinweg, in einem Verfahren drin hängt, mein, das ist ja ein Hohn für einen Rechtsstaat. Das ist nicht mehr rechtsstaatlich, das ist eine Form von Justizfolter. die da angewendet wird gegen einen Politiker, der ein Superstar war in der österreichischen Politik, der jüngste Finanzminister aller Zeiten, war ein Vertrauter auch von damals Jörg Haider, hat sich dann etwas distanziert von der FPÖ, was er Richtung ÖVP bewegt. Ja, ein Strahlemann der österreichischen Politik, der da in so schummrige, angebliche Korruptionszusammenhänge hineingedeutet wurde. Aber jetzt die Vehemenz und vor allem auch die lange Dauer dieses Verfahrens, das erachte ich als geradezu unmenschlich. Und das löst bei mir einfach größte Zweifel aus, obwohl, ich gebe das hier zu, ich bin keine letztlich ausschlaggebende Autorität in diesem Verfahren. Man sollte auch dem Rechtsstaat nicht moralisierend vorausgaloppieren, was ich hier gewissermaßen mache, aber ich lege einfach Rechenschaft ab über mein subjektives Empfinden. Meines Erachtens läuft hier etwas in die ganz falsche Richtung. Und solche langen Prozesse hatten wir auch in der Schweiz schon. Und meistens ist da gar nichts herausgekommen. Und es ist immer ein schlechtes Zeichen für einen Rechtsstaat, wenn politisch profilierte Persönlichkeiten so lange durch die Mangel, durch den Reißwolf gedreht werden. Aber bitte schreiben Sie mir, wenn Sie sich da besser auskennen, und ich bin sicher, da kennen sich viele unter Ihnen besser aus als ich, welche Aspekte müsste man im Fall Grasser noch betonen, wo irre ich mich, wo bin ich vielleicht zu einseitig, bin sehr gespannt und neugierig, was Sie mir zu schreiben haben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International zum Start in diese Woche. Eine etwas längere Sendung, ausnahmsweise. Ich verspreche, es wird wieder kürzer, aber es läuft auch viel und es ist interessant. Und ich hoffe, es ist immer noch jemand da draußen, der jetzt auch bei meiner Verabschiedung zuhört. Auf jeden Fall seien Sie gegrüßt und ich wünsche Ihnen einen tollen, einen schwungvollen und auch optimistischen Start in diese neue regnerische Woche, zumindest wenn ich da die schweizerischen Außentemperaturen und Klimabedingungen anschaue. Bis bald.